Wer war denn da, als ich das letzte Mal hier stand? Ich guck mal so, eine ganze Reihe an Handzeichen, aber nicht alle. Genau, beim letzten Mal wurde ich tatsächlich schon ein bisschen interviewt hier vorne, deswegen mache ich es jetzt ein bisschen kürzer. Also mein Name ist Nepomuk Planitzer. Ich wohne tatsächlich einen großen Steinwurf von hier entfernt in der Richard-Wagner-Straße. Markus und ich sind gut befreundet. Wir treffen uns einmal die Woche zum gemeinsamen Gebet. Für uns, für die Gemeinden, das tut uns beiden sehr gut. Und wir haben ausgemacht, dass wir uns öfter austauschen wollen. Also nicht nur, dass wir beide uns austauschen, sondern uns tatsächlich in den Gemeinden austauschen wollen. Und wir glauben, dass es eine Bereicherung ist für beide Seiten. Und wir hoffen und wünschen, dass diese beiden Gemeinden sich gegenseitig unterstützen und befruchten in den nächsten Jahren, weil es einfach spannende Zeiten sind, in denen wir leben. Zu mir persönlich, ich bin verheiratet, habe 5 Kinder, 4 Mädchen. Meine Älteste ist hier heute dabei und unser Jüngster ist ein halbes Jahr alt und von daher wird es mir zu Hause auch nicht langweilig. Bin gebürtiger Augsburger, bin dann in Marburg zum Studium gewesen, von da aus nach Oberfranken in die erste Stelle für 2 Jahre. Dann war ich 13 Jahre im Ruhrgebiet, mitten im Kohlenpott in Mühlenhahn an der Ruhr als Pastor. Und seit 1,5 Jahren bin ich jetzt hier in Wolfratshausen, beziehungsweise wohne hier in Geretsried. Und mein Herz schlägt für diese Region. Schon seit Kind auf. Meine Mama kommt vom Schliersee. Deshalb kann ich oberbordisch reden, wenn ich mich hochspringe. So, und verstehe also wirklich viele Leute. Und genau, ganz spannend, wie Gott führt. In meiner Gemeinde haben wir gerade eine Predigtreihe zum Thema Sehnsucht. Und ich habe mit Markus mich ein bisschen abgestimmt. Er macht heute einen Teil dieser Predigtreihe quasi in meiner Gemeinde. Und diese Predigt wird er dann nächste Woche hier halten. Und die Woche drauf macht er dann das Thema, was ich nächste Woche wieder bei mir halte. Also ihr werdet auch noch ein bisschen mit diesem Thema zu tun haben. Gott hat uns als sehnsuchtsvolle Menschen geschaffen. Und das hängt aus meiner Sicht daran, dass sich Gott ja selbst vorstellt als ein sehnsuchtsvoller, leidenschaftlicher Gott. Sein Herz brennt für uns Menschen. Und als er uns als Ebenbilder von sich geschaffen hat, hat er von diesem Brennen, von dieser Leidenschaft etwas in uns hineingelegt. Und deshalb sind wir sehnsüchtig. Deswegen sehnen wir uns nach Dingen. Und daher finde ich es gut, mal nachzudenken, ja, wonach sehne ich mich eigentlich? Und gleichzeitig ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie Gott diese Sehnsucht füllt. Denn der Weg, den Gott mit uns geht, ist manchmal anders als den Weg, den wir von klein auf gelernt haben. So auch bei diesem Thema heute. Wenn wir einfach unserer Sehnsucht nachlaufen, landen wir manchmal richtig in der Sackgasse. Und das möchte ich auf dieses Thema Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung übertragen. Genau, und hier steht schon der erste Punkt, Anerkennung und Wertschätzung ist ein wichtiges Thema in allen Lebensbereichen. Wenn mir eins meiner Kinder in den letzten Jahren irgendwann mal ein Bild präsentiert hat, das es gemalt hat, dann ist es meine Aufgabe als Vater, mir Zeit zu nehmen dafür, das wertzuschätzen, was das Kind sich an Mühe gemacht hat. Das gehört dazu. Wenn ich das nicht mache, dann verkümmert etwas in meinem Kind. Oder wenn mein Chef in meiner Firma meine guten Leistungen anerkennt, mir vielleicht auf die Schulter klopft und sagt, das haben Sie echt gut gemacht. Top. Oder vielleicht sogar noch irgendwas springen lässt, einen Gutschein für ein Restaurant, für eine besondere Leistung. Ist es dann nicht so, dass wir danach noch viel lieber arbeiten? Unsere Leistung noch viel freiwilliger erbringen? Wertschätzung macht etwas, und zwar ganz positiv. Und man merkt auch, wie wichtig das Thema ist, wenn Menschen auf die Rente zugehen, dass sie sich fragen, Mensch, wenn ich jetzt nicht mehr jeden Tag auf die Arbeit gehe und dort meine Anerkennung bekomme, was macht dann eigentlich meinen Wert noch aus? Aber gerade dieses Thema zeigt, wir verknüpfen dann unseren Wert mit unserer Leistung. Und deshalb geht es bei diesem Thema, bei Anerkennung und Wertschätzung, das ich für sich genommen sehr wertvoll und wichtig finde, auch für Gemeinde, nochmal eine Stufe tiefer. Es geht um die Frage der Sehnsucht danach in uns. Dass wir ja eine so tiefe Sehnsucht danach darauf verspüren, dass wir teilweise unseren Wert daran knüpfen, ob uns jemand das gibt. Und wenn wir das nicht bekommen, fühlen wir uns wertlos. Und da sind gerade wir Deutschen natürlich geprägt durch unsere Leistungsgesellschaft. Wir lernen von klein auf, du bist dann was wert, wenn du etwas leistest. Der Durst nach Anerkennung und Wertschätzung ist doch immer viel höher als das, was uns von außen gegeben wird. Stimmt das? Ich habe manchmal den Eindruck. Und vor allem ist das Problem dann, wenn wir an unsere Leistungsgrenzen stoßen. Denn wir sind ja nicht grenzenlos belastbar. Wenn ich in meinem Umfeld rumhöre, was die Leute auf der Arbeit erleben, dann ist fast jeder absolut an der Grenze. An der Grenze dessen, was er leisten kann. Und dann wird dieses Problem natürlich noch viel schwieriger. Was ist eigentlich, wenn ich plötzlich nichts mehr leisten kann? Wenn ich psychisch, körperlich krank werde und rausfalle? In uns steckt zutiefst die Überzeugung, Anerkennung muss man sich verdienen. Anerkennung muss man sich verdienen. Mein Papa findet es toll, wenn ich mir ein Bild male, dann bekomme ich Anerkennung. Aber wenn ich nichts geleistet habe vorher, bekomme ich sie dann auch. Aber ich glaube, dass hinter diesem Bedürfnis, der Sehnsucht nach Anerkennung noch mehr steckt. Nämlich eigentlich steckt dahinter doch die Sehnsucht, geliebt zu werden. Die Sehnsucht, geliebt zu werden. Das taucht auch in einem Buch auf, das mich seit vielen Jahren begleitet und das tatsächlich auch mir in meiner Ehe viel geholfen hat. Das ist das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ein Buch über Ehe. Mittlerweile gibt es aber auch für Teenager und also in alle möglichen Richtungen. Gary Chapman, ein amerikanischer Ehetherapeut und Seelsorger, erklärt, wie wir Liebe unterschiedlich ausdrücken. Also jeder von uns hat eine besondere Art, Liebe zu zeigen und Liebe zu verspüren. Da gibt es erstens für den, der gerne Geschenke macht, und zwar Geschenke von Herzen. Ja, der drückt jemandem anderen aus, ich liebe dich, indem er wirklich sich Gedanken und Mühe macht, was bastelt und dem anderen ein tolles Geschenk macht und ihm damit zeigt, ich liebe dich. Und andersrum verspürt er das so. Und dann gibt es die zweite Sprache, das ist die Hilfsbereitschaft. Jemand, der einfach sieht, da braucht jemand Hilfe, ich pack mit an. Und damit Liebe zeigt und auch damit verspürt. Das dritte ist die Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit. Das vierte sind Zärtlichkeiten als wichtiger Indikator. Und last but not least, genau das Thema von heute, Anerkennung und Wertschätzung oder Lob und Anerkennung. Warum erzähle ich euch von diesem Buch hier an dieser Stelle? Weil ich glaube, dass wir an der Stelle noch unterschiedlich sind. Also wenn wir die Sehnsucht haben, geliebt zu werden, merkt der eine, mir ist es ganz wichtig, Anerkennung zu bekommen, dann fühle ich mich geliebt. Und ein anderer sagt, boah, das ist mir gar nicht so wichtig. Wenn mir jemand ein schönes Geschenk macht, dann fühle ich mich geliebt. Also wir sind da sicherlich unterschiedlich geprägt, unterschiedlich beschaffen, unterschiedliche Menschen und sprechen auf das Thema daher auch unterschiedlich stark an. Bevor wir jetzt gleich zum Bibeltext kommen über Petrus, noch ein Bild über diese Sehnsucht, über diese zutiefst in uns steckende Sehnsucht, ein Bild, das ich sehr spannend fand, das ich mir gar nicht selbst überlegt habe, sondern in einem Buch gefunden habe. Und zwar geht es um unsere innere Selbstwertkurve. Dieses Bild ist der DAX, die Kurve des Deutschen Aktienindex. Ein Spiegelbild der 30 größten Firmen Deutschlands, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Diese Kurve zeigt im besten Fall immer stetig leicht nach oben. So wünscht sich das jeder, der als Aktionär Geld angelegt hat, weil nur dann bekommt man Renditen. Wachstum. Immer weiter, immer größer, immer besser. Die These ist, dass wenn es um unseren Selbstwert geht, dass wir alle so eine Kurve in uns tragen. Wie gesagt, diese These habe ich nicht selbst erfunden, sondern in einem Buch gelesen, Haltestelle Sehnsucht heißt es, das mich damals inspiriert hat, auch zu dieser Predigtreihe Sehnsucht. Diese innere Selbstwertkurve zeigt uns, wie viel wir wert sind. Wir machen unseren eigenen, aber auch den Wert von anderen Menschen an dieser Kurve fest. Wie beim DAX glauben wir daran, dass diese Selbstwertkurve von äußeren Faktoren abhängt. Das heißt, wer jung, dynamisch, erfolgreich ist, dessen Kurve geht nach oben. Ein Titel, ein akademischer Grad, ein gewisses Einkommen, ein tolles Auto vor der Tür, Statussymbole, die Kurve geht nach oben. Aber dann kommen noch andere Lebensbereiche dazu. Eine stabile Beziehung, eine Familie, ein gutes Umfeld, Freunde und so weiter. Also lauter solcher Faktoren lassen die Kurve steigen. Je mehr davon, je steiler geht die Kurve nach oben. Der Mensch ist dann wertvoll, wenn die äußeren Faktoren stimmen. Das ist das Prinzip, wie unser Leben hier in Deutschland funktioniert, grundsätzlich erstmal. Klar gibt es auf dieser Kurve, das sieht man ja, immer wieder mal kleine Dellen und Täler. Wir erleben, ne? Das Leben geht immer nicht immer geradlinig nach oben. Da kriegst du mal eine ordentliche Grippe ab, bist fest mal 2 Wochen aus, kannst keine Leistung erbringen, okay, kleiner Knick. Da geht mal irgendwas schief, du hast einen Streit mit deinem besten Freund, ja, aber nach 3 Wochen ist verraucht und du hast wieder irgendwie unter die Füße bekommen. Wir bewerben uns auf eine Stelle und dann wird ein anderer vorgezogen. Wir fragen uns, Mensch, was habe ich falsch gemacht? Wieder eine kleine Delle. Und daher investieren wir auch in viele Dinge, die diese Kurve nach oben bringen. Wir versuchen uns manchmal besser darzustellen, als wir wirklich sind. Wir bauen Fassaden auf, die andere Menschen staunen lassen. Wir wagen es dann viel zu wenig, ehrlich zu zeigen, wer wir sind, weil wir die Sorge haben, was macht das mit dieser Kurve? Aber wehe, jemand kratzt an diesem Selbstwert. Wehe, jemand deckt diese Fassade auf, ohne dass ich bereit bin dazu. Und dann die Frage, was ist eigentlich, wenn in meinem Leben gravierend was passiert? Wenn ich meine Arbeitsstelle verliere und keinen neuen Job finde? Wenn ich durch eine Krankheit plötzlich überhaupt nichts mehr kann? Dann passiert das, was beim DAX auch passiert ist, ein Kurssturz. Dieser Kurssturz ist 2011 passiert. Innerhalb von 8 Tagen ist diese Kurve um 20% eingebrochen. Und woran lag's? Es gab ein paar äußere Faktoren, die haben sich negativ entwickelt. Und schon ist diese Kurve eingebrochen. Man könnte sich diese Kurve jetzt anhand von Beispielen von Leistungssportlerinnen, Sportlern ansehen. Da wird es besonders deutlich. Die Cousine meiner Frau hat olympische Sportgymnastik gemacht früher. Die war für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Seoul. Ich glaube 1988 war das. War die in Seoul bei den Olympischen Spielen. Als junges Mädchen. 17, 18, 19. Aber als sie 20 wurde, wurde ihr Körper zu weiblich und zu unbeweglich und sie fiel aus diesem Leistungssport raus. Aber sie hat ja im Grunde von 8, 9 Jahren an immer massiv auf Leistung getrimmt Sport betrieben. Und die ist in so ein Loch gefallen, die wollte sich mehr auf das Leben nehmen. Die kam fast nicht mehr auf die Füße. Das war ihr Kurssturz. Und damit komme ich jetzt zum versprochenen Bibeltext, beziehungsweise eigentlich ist es nicht ein Text, sondern eigentlich sind es 2 Texte, nämlich zu Petrus. Anhand von Petrus, von seinem Leben und an dem, wie Jesus mit ihm umgeht, finde ich, können wir erkennen, wie Jesus uns Wert und Anerkennung geben möchte. Petrus war der Jünger, der am leidenschaftlichsten für seine Selbstwertkurve gekämpft hat. Lest mal aufmerksam die Bibel. Nach außen hat er immer gezeigt, ich bin nah an Jesus dran. Mein Glaube, mein Privatleben, das stimmt. Er war so ein richtiger Kämpfertyp. Jesus, ich kämpfe mit dir bis zum Schluss, hat er gesagt. Wenn alle dich verlassen, ich bleibe an deiner Seite. Und zu den anderen hat er gesagt, also wenn ihr ein Vorbild für Leidenschaft, für Mut, für Glaube sucht, hier bin ich. So ein bisschen hat man den Eindruck, wenn man über Petrus liest. Schnell, immer der Erste, immer gute Antworten parat. Eigentlich hieß Petrus ja gar nicht Petrus. Wer von euch weiß, wie er eigentlich hieß? Ja, ich habe es ganz leise gehört, Simon. Genau, Simon hieß er eigentlich, bis zu einem Moment, an dem Jesus sagt, du bist Petrus. Der Fels. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was für ein Typ. Ein Fels in der Brandung. Überlegt euch mal, welchen Sprung diese Selbstwertkurve bei Petrus an dem Moment gemacht hat. Jesus hat es gesehen. Er hat gesehen, wie toll ich bin. Und jetzt hat er es noch bestätigt. Yeah. So hätte es immer weitergehen können. Wäre wunderbar gewesen. Doch dann hat Jesus zugelassen, dass im Leben von Petrus es zu einem massiven Kurssturz kommt, zum richtigen Abbruch. Innerhalb weniger Stunden ist dieses ganze Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Und es ist so massiv zusammengebrochen, dass Petrus wirklich wie ein Häufchen Elend in der Ecke saß. Nachlesen können wir das unter anderem Lukas 22, die Nacht, in der Jesus verraten wurde. Er, der für Jesus sterben wollte, was macht er? Er verrät Jesus dreimal hintereinander. Ich kenne ihn überhaupt nicht, sagt er. Ausgeschlossen, ich doch nicht. Wovon redest du? Ich kenne den Typ nicht, ich habe mit dem nichts zu tun. Und dann läuft er weg. Der krähende Hahn symbolisiert oder ja, macht diesen Kurssturz richtig öffentlich. Petrus rennt nach draußen. Er weint bitterlich und er ist sich ihm sofort in dem Moment bewusst, was jetzt passiert ist. Ihm wurde klar, wenn es drauf ankommt, ist auf mich kein Verlass. Kennst du das? Kennst du den Moment, wo alles zusammenbricht, wo wir merken, Mensch, ich habe Mist gemacht. Ich habe es nicht hingekriegt. Gut gemeint und schlecht gemacht. Anerkennung, wofür eigentlich noch in dem Moment? Wertschätzung für das Versagen, denkt sich Petrus. Welchen Wert hat mein Leben jetzt noch? Und das saß wirklich. Wenn du in deinem Leben schon mal so einen Kurssturz erlebt hast, dann weißt du genau, wie es Petrus in dem Moment ging. Da kennst du die quälenden Fragen, die Verzweiflung, die Petrus hier erlebt hat. Die Geschichte ging weiter. Jesus wurde gekreuzigt, ist gestorben, wurde begraben. Petrus saß entmutigt und zusammengekauert irgendwo in einem verbarrikadierten Haus. Dann ist Jesus auferstanden. Er erscheint seinen Jüngern, lässt den Zweifler Thomas seine Hände in die Wunden legen. Und dann liest man diese Texte und denkt sich, wo ist eigentlich Petrus? Der immer der Erste war. Wo ist er denn? Was war jetzt mit diesem Fels? In allen vier Evangelien wird uns nur eine Begegnung zwischen Petrus und Jesus geschildert. Es wirkt so, als wäre Petrus abgetaucht. Irgendwie war er da und doch war er nicht da. Diese eine Begegnung lesen wir in Johannes 21. Und diese eine Begegnung möchte ich mit euch jetzt angucken und euch Mut machen, das mit eurem Leben in Beziehung zu setzen, weil ich glaube, dass wir daraus ganz viel mitnehmen lernen können für das, wie Jesus unserem Leben Wertschätzung und Anerkennung gibt, wie er auf diese Sehnsucht, die wir in uns tragen, antwortet. Jesus gibt unserem Leben Wert. Mitten in diesem Frust, in diesem Loch, sagt Petrus plötzlich, Jungs, wisst ihr was? Ich gehe fischen. Zurück auf Anfang. Das habe ich gelernt. Das kann ich. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Habt ihr Bock? Es gehen noch andere mit. Sie gehen an den See, sie fahren raus, sie fangen Fische. Nein, sie fangen keine. Die ganze Nacht, null, kein Fisch. Mensch, selbst das klappt nicht mehr. Selbst das, was ich gelernt habe, will nicht mehr funktionieren. Am Morgen steht einer am Ufer. Keiner von den Fischern auf dem See erkennt ihn. Der ruft, na Jungs, nichts gefangen? Dann werft eure Netze nochmal aus. Sie machen das, sie werfen die Netze nochmal aus, ohne zu wissen, wer da am Ufer steht. Und das Netz war voller Fische. War da nicht was? Gab es nicht schon mal diesen Moment, dass einer sagt, morgens schmeißt die Netze nochmal aus und plötzlich ist das Netz zum Bersten voll? Da müsste es doch Klick machen. Das war doch der Moment, wo Petrus damals die Augen geöffnet wurden, wer Jesus ist. Aber hier, der Petrus checkt nichts. Selbst an dem Punkt kapiert er gar nichts. Und es zeigt, wie tief der Schmerz immer noch in ihm saß. Er war innerlich immer noch gebrochen. sodass er nicht mal da erkennen konnte, wer da am Ufer steht. Johannes war es, der als erster erkannt hat, der da am Ufer, das ist Jesus. Also spricht der Petrus an und sagt, du, Kerle, da ist Jesus. Und dann brechen bei Petrus alle Dämme. Er wirft sich ins Wasser, er krault bis zum Ufer, er will der Erste sein. Und dann nix. Er steht vor Jesus und steht plötzlich da und merkt, ja, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Er kriegt keinen Ton raus. Die anderen kommen nach und dann macht ihm Jesus erstmal was zu essen. Man hat gedacht, jetzt kommt's endlich zur Lösung. Nein. Jesus muss den Schritt auf Petrus zutun. So tief setzt der Schmerz in diesem Kerl. Sein Selbstwert war immer noch im Eimer. Was soll er auch sagen zu Jesus? Du, Jesus, ich hab's nicht so gemeint. Klingt irgendwie komisch in dem Moment. Petrus wusste einfach nicht, was er sagen soll. Aber dann sagt Jesus, und das lese ich uns jetzt gemeinsam vor, Johannes 21, 15 bis 17. Nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Erneut sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete der Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Petrus steht vor Jesus, der ein Fels sein sollte, aber sich wie ein Esel verhalten hatte. Womit hat er wohl gerechnet in dem Moment? Vielleicht mit einem Vorwurf, dass Jesus sagt, na Petrus, das war wohl nix. Oder vielleicht, dass Jesus sagt, ey, ganz ehrlich, auf so jemanden, auf den ich mich so wenig verlassen kann, kann ich meine Kirche nicht bauen. Ich dachte, du wärst ein Fels, bist du aber nicht. Ich nehme jetzt einen anderen. All das passiert nicht. Wie Jesus reagiert, das soll dem Petrus zeigen, meine Wertekurve, meine Art und Weise, dir und deinem Leben Wert und Anerkennung zu geben, ist ganz anders wie das, was du gelernt hast. Dazu brauche ich niemanden, der immer alles hinbekommt. Keinen absolut tadellosen Charakter. Keinen geistlichen Überflieger. Es geht nicht darum, dass jemand nie versagt. Nicht um Gesundheit, um Stärke, um Erfolg. Ja, natürlich ist toll, wenn du Einsatzbereitschaft zeigst, aber ich weiß doch auch, wo du es nicht schaffst. Wo du scheiterst. Wo du durchhängst. Aber Jesus, ganz ehrlich, was gibt uns dann unseren Wert? Wie bekommen wir diese Anerkennung, nach der wir uns sehnen? Und in diesem Text, finde ich, macht Jesus drei Dinge deutlich, die auch uns gelten. Das erste ist, was Jesus hier deutlich macht, Liebe macht wertvoll. Die Liebesbeziehung, in die Gott uns einlädt, das gibt uns Wert. Wertvoll ist, wer in dieser Liebesbeziehung lebt. Jesus fragt das erste Mal. Er fragt, hast du mich lieber als die anderen? Man liest es so und denkt sich, warum diese Frage? Warum fragt der Petrus, hast du mich lieber als die anderen? Weil Jesus an die Wurzel seines Selbstwerts geht. Petrus wollte doch immer besser sein als die anderen. Schneller. Er wollte Jesus noch mehr lieben. Er wollte noch mehr zeigen, dass er es drauf hat. Und genau daran ist er gescheitert. Und deshalb fragt Jesus hier, hast du mich lieber als die anderen? Aber darum geht es gar nicht. Eigentlich geht es um die Frage, hast du mich lieb? Aber da sagt Jesus, Petrus, du hast immer gemeint, es ist so wichtig, dass du der Erste bist. Es ist nicht wichtig. Seine Kurve sollte immer steiler nach oben gehen, wie die der anderen. Aber darum geht es Jesus nicht. Liebe macht wertvoll. Liebe macht wertvoll. Das versucht Jesus hier dem Petrus klarzumachen. Lass dich auf diese Liebesbeziehung ein. Sei dir gewiss, dass ich dich liebe, selbst da, wo du jetzt versagt hast. Meine Liebe ist ungebrochen, auch dann, wenn du es nicht hingekriegt hast. Lass dir das immer wieder zusprechen. Und wenn du das ernst nimmst und wenn du mich liebst, dann hast du allen Wert. Es geht dabei nicht um ein romantisches Gefühl. Es geht eher so wie beim Katalysator im Auto. Der Katalysator nimmt die schlechten Abgase und wandelt sie in gute um. Und so ist diese Liebe auch in uns. Sie verwandelt das, was in unserem Leben nicht gut ist, in Gutes um. Sie verändert uns. Nicht von heute auf morgen, aber sie ist immer da. Und so fragt Jesus vielleicht heute Morgen auch dich: Liebst du mich? Wenn du mich liebst, wenn du in dieser Liebesbeziehung zu mir bist, dann werde ich dir darin deinen Wert zeigen, dich verändern, deine Sehnsüchte erfüllen. Das Zweite, Vergebung macht wertvoll. Ich sagte ja bereits, nicht nur das, was Jesus hier gesagt hat, sondern das, was er nicht gesagt hat, ist wichtig. Jesus verliert an dieser Stelle keine einzige Silbe darüber, dass Petrus gescheitert ist, dass er ihn verraten hat. Kein Wort über das Versagen. Und das ist schon interessant. Warum spricht es Jesus nicht an? Er fragt ihn aber dreimal: Hast du mich lieb? So wie Petrus dreimal verleugnet hat, Jesus zu kennen. Er spricht es also indirekt an. Ich glaube, der Petrus wusste mit der dreimaligen Frage, deswegen wurde er beim dritten Mal auch traurig, weil er erinnert wird, ja, das war bei mir auch dreimal. Aber Jesus weiß ganz genau, der Petrus ist sich dessen bewusst, dass das nicht gut war. Jesus spricht aber auch kein einziges Wort von wegen Vergebung, so nach dem Motto: Ich weiß, es war nicht gut, ich vergebe dir das. Nein, er sagt nur: Weide meine Schafe. Und damit sagt er: An meinem Auftrag, dass du Petrus bist, auf den ich meine Gemeinde baue, hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts dran geändert. Einer meiner Dozenten im Studium hat über Vergebung mal gesagt: Man kann Vergebung ja unterschiedlich definieren, aber sein Bild war: Wir gehen durchs Leben und irgendwann passiert uns was und wir fallen hin. Es geht was schief. Jetzt liege ich da. Und er hat gesagt, Vergebung heißt, in dem Moment aufzustehen, den Staub von den Füßen zu klopfen und weiterzugehen. Warum? Weil die Vergebung gilt. Ich muss nicht erst zu Kreuze kriechen, muss nicht erst, was ich für Bußübungen tun, damit Jesus mir vergibt. Die Vergebung steht über unserem Leben. Das heißt es, aus Vergebung zu leben. Weiterzumachen, zu wissen, Jesus weiß um alles. Wie Petrus hier sagt: Jesus, du weißt alles. Er kriegt es doch alles mit. Wenn wir so leben, wenn wir begriffen haben, wie groß Jesu Vergebung ist, dann ist es keine Frage mehr nach Wert und Anerkennung. Weil wir unseren Wert haben darin, dass wir wissen, Jesus Vergebung steht über meinem ganzen Leben. Und das Dritte, Beauftragung macht wertvoll. Mit all unseren Macken und Fehlern, die wir in uns tragen, mit unseren Sehnsüchten und Süchten, mit unseren Ecken und Kanten, beauftragt Gott uns, seine Botschaft in diese Welt zu tragen und uns um die Menschen zu kümmern, die zu ihm gehören. Ich persönlich finde das fast das Stärkste in diesen drei Dingen. Das Stärkste deshalb, weil es deutlich macht: Jesus weiß um alles und trotzdem gebraucht er uns. Trotz alledem gebraucht er uns. Es gibt doch nichts Geniales, als wenn wir etwas erleben. Stellt euch mal folgende Situation vor. Es kommt jemand zu euch und erzählt euch, schüttet euch sein Herz aus, wie es ihm geht. Und ihr seid völlig geplättet. Ihr wisst gar nicht, was ihr sagen sollt. Ihr stammelt ein paar Worte zusammen, nehmt euch Zeit, hört zu und dann ist das Gespräch zu Ende. Es vergehen 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre und nach langer Zeit kommt diese Person zu euch und erzählt euch: Du glaubst gar nicht, wie das, was du damals gesagt hast, mein Herz gegangen ist und mir geholfen hat. Und ihr denkt euch, what? Hä? Was habe ich denn gesagt? Und in dem Moment wird euch bewusst, Gott hat euch gebraucht. Ohne dass ihr euch bewusst wart, dass ihr gebraucht wurdet. Ohne dass ihr irgendwas Besonderes gemacht habt. Wenn Gott uns in seine Hand nimmt und im Leben von anderen Menschen gebraucht, dann ist es das Wertvollste, was man erleben kann. Weil es zeigt, dass wir es wert sind, dass wir für Gott so wertvoll sind, dass er durch uns etwas in dieser Welt bewegt. Das ist das Geheimnis, das Jesus Petrus vermittelt. Er lässt ihn abstürzen, lässt ihn richtig zusammenbrechen, er lässt das zu. Aber er hat nie seinen Auftrag zurückgenommen. Und an dieser Stelle lehrt er Petrus, mein Weg, dir und deinem Leben Anerkennung und Wertschätzung zu geben, ist so anders als alles in dieser Welt. Nein, es passt nicht zu der Selbstwertkurve, die wir gelernt haben, dass es darum geht, perfekt zu sein, besser zu werden. Jesus sucht noch heute Menschen, die um ihre Schwachheit wissen, die ihn lieben, die aus der Vergebung leben und die sich von ihm beauftragen und gebrauchen lassen. Wenn du das lebst, dann sollte deine Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung immer wieder beantwortet werden.